Eine sehr angesehener, oder was heißt angesehener, ein bei seinem Chef sehr angesehener Manager einer großen Kaufhauskette mit sehr vielen Angestellten und Mitarbeitern, war einmal dienstlich unterwegs, hatte einfach was zu erledigen. Er war sehr oft unterwegs, musste in verschiedenen Einrichtungshäusern immer wieder mal was kontrollieren, gucken, nachschauen und so weiter, einfach seiner Arbeit nachgehen. Und wie gesagt, er war bei seinem Chef sehr, sehr angesehen. Aber aufgrund der großen Anzahl der Mitarbeiter konnte man in dem Unternehmen einfach nicht jeden kennen. Und jetzt kommt er in ein Kaufhaus, ist dort quasi gerade dabei, seine Sachen oder will dort seine Sachen erledigen. Und wie es der Zufall so will, kommt er zur ungelegenen Zeit sozusagen. Ja, er kommt quasi rein mit einer Gruppe von Bewerbern, die gerade zu diesem Kaufhaus gerufen wurden und dort eine Probearbeit durchführen sollten. Und sie sollten dort quasi Sachen einräumen und einfach ihr Geschick unter Beweis stellen, zeigen, wie sie dabei vorgehen können und so. Und der Einarbeiter, der Vorarbeiter, ein rabiater Mann, ruft die ganzen Leute zusammen: So, jetzt hier nicht lange faulenzen, komm mal alle zusammen hier, du auch hier, was stehst du da eigentlich so rum? Und der Manager hat sich gedacht: Na, mach ich das mal mit, ne? Mal ein bisschen Zeit mitgebracht, kommt auch mit. Und macht das Ganze auch mit, gibt sein Bestes, aber er ist halt ein Bürotyp von Natur aus und ja, er macht das gut, er gibt sich auch irgendwie hin und leistet so seine Arbeit, aber der Vorarbeiter, der ist echt unzufrieden und ja, die anderen, die machen das ganz ordentlich, die haben sich ja auch dafür beworben, ne? Aber der Manager, der macht das irgendwie und irgendwann wird er dann relativ ungehalten auch von dem Vorarbeiter angepöbelt und gesagt: Für wen hältst du dich eigentlich, dass du hier hinkommst? Ja, für wen hältst du dich eigentlich? Für wen halten wir uns eigentlich, wenn wir im Reich Gottes dienen und auch untereinander und gegenseitig dienen? Und genauso eine Frage hat auch unser Bruder Apostel Paulus bekommen, viele Jahre zurück von einer Gemeinde, für die er in großer Leidenschaft und in großer Hingabe gedient hat und für die er sich sehr hingegeben hat. Und er hat, würden wir sagen, wirklich, er hat wirklich alles gegeben für diese Gemeinde. Und auf einmal sieht er sich dennoch dieser Tatsache gegenübergestellt, dass er wie in einem Bewerbungsgespräch beurteilt wird. Ja, da wird dann quasi geschaut: So, ist er gut? Ja, das ist der Paulus. Da gibt es ja auch noch andere, die man nehmen könnte, andere Apostel, die schon gekommen sind und predigen und so weiter. Und ja, für wen halten wir uns? Für wen hält Paulus sich eigentlich? Und es ist gut, dass Paulus diese Frage nicht unbeantwortet lässt. Diese Geschichte von dem Manager ist völlig ausgedacht, sie ist fiktiv. Aber ihr könnt euch ja mal vorstellen, was ihr geantwortet hättet in so einer Situation. Ja, einfach mal spannend zu wissen als kleines Experiment. Wie geht Paulus in so einer Situation vor? Der Text, den ich heute gerne mit uns etwas näher betrachten möchte, behandelt genau diese Frage: Für wen halten wir uns? Für wen halte ich mich? Und wir wollen uns diese Frage oder wir wollen diese Antwort erstmal auch untersuchen, eine Antwort auf diese Frage finden und dann auch schauen, wie wir das auf unser Leben beziehen können. Denn wir sehen bei Paulus, wie er diese Frage beantwortet und er tut das in einer sehr vorbildlichen und guten Art und Weise. Der Text, den wir gleich dazu lesen werden, kommt aus dem ersten Korintherbrief und dort aus dem vierten Kapitel. Ihr müsst aber noch nicht direkt ins vierte Kapitel springen. Ich werde ein paar kurze Takte zur Einführung sagen, damit wir uns den Kontext dieses Briefes ein bisschen besser vorstellen können. Und vor allem ist es auch hilfreich, in dieser Situation einfach zu wissen, ja, wovon reden wir gerade. Paulus schreibt diesen Brief, wie gesagt, an die Gemeinde in Korinth. Eine Gemeinde, zu der er sagt: Ihr seid in allem reich gesegnet. Ja? Ihr könnt gut reden, ja? Ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel in Kapitel 1. Und er dankt auch für diese Gemeinde. Also grundsätzlich klingt das manchmal immer so negativ, aber ich glaube, dass Paulus schon zu einigen Geschwistern auf jeden Fall ein gutes Verhältnis auch in der Gemeinde hatte. Er dankt für diese Gemeinde und ja, aber grundsätzlich hat dieser Brief natürlich schon einen ermahnenden Unterton. Jeder, der ihn schon mal gelesen hat, der wird das auch bestätigen können. Und so beginnt er direkt mit einer Ermahnung und sagt: Brüder, ich höre von der Chloe, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ja, es gibt Spaltungen, Parteiungen. Einige sagen, ich gehöre zu Paulus, die anderen sagen, ich gehöre zu Petrus oder Kephas, die einigen, ich zu Apollos und die ganz Geistlichen sagen, ich gehöre zu Christus. Ja, das ist so, die haben dann alles richtig gemacht nach dem Motto. Und jetzt streitet ihr euch, aber wozu eigentlich? Warum? Ich bin mit der Botschaft des Kreuzes zu euch gekommen und wir werden gleich auch noch sehen, dass dieser Streit ja ein Stück weit seinen Ursprung darin hatte, dass die Korinther anfingen, sich selbst für sehr weise zu halten und sich selbst für fähig zu halten, eine Beurteilung vorzunehmen von verschiedenen Personen, von verschiedenen Diensten und Dienstqualitäten und so weiter. Und Paulus sagt, schaut nochmal, erinnert euch nochmal ganz kurz daran, wie das aussieht. Das Wort vom Kreuz, das haben wir euch gebracht. War das weise vor der Welt oder war das dumm? In den Augen der Welt ist dieses Wort dumm. Ja, das ist so den Griechen eine Torheit, den Juden ein Anstoß. Aber es ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit, also voll der Kontrast. Schaut mal eure Berufung an. Ja, das ist nicht die Creme de la Creme der Gesellschaft, sondern das sind einfache Menschen, zusammengemixt aus Reich und Arm, Juden, Nichtjuden. Die kommen da zusammen in die Gemeinde. Das ist vor der Welt auch nicht sonderlich klug. Aber in Gott ist das, also bei Gott ist das etwas sehr Kluges. Ja? Aus ihm seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott. Ist mir vorher nie so bewusst gewesen, aber in den ersten Kapiteln des Korintherbriefes geht es sehr viel um Weisheit. Total interessant. Und weiter sagt Paulus, jetzt schaut euch mal meine Predigt an, die ich euch gegeben habe, mit der ich zu euch gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um euch mit einer richtig tollen Botschaft vom Hocker zu reißen und alle krümmen sich vor Lachen, weil ich so tolle Rhetorik habe oder so. Nein, gar nicht. Ich bin mit einer ganz schwachen Predigt gekommen, mit einer ganz schwachen Rede, aber der Geist hat gewirkt, der Geist war kräftig und er hat in euch gewirkt. Ja? Und er sagt diese wunderbaren Worte, ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Ja? Und weiter, meine Rede, meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Nicht der menschliche Standard, nicht die menschliche Bewertung hat euch so gut gemacht, sondern Gottes Kraft war es. Und dann erklärt er dieses Geheimnis und er sagt, Gott, wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis und das können wir nur verstehen, wenn wir geistlich denken, ja, wenn wir geistlich gesinnt sind. Aber es gibt leider ein großes Problem bei den Korinthern, Kapitel 3, Vers 3, ihr seid noch fleischlich. Ihr seid noch fleischlich, das ist der Zustand und deswegen muss ich mit euch noch irgendwie mit Kindern, mit Unmündigen reden. Ich habe euch Milch gegeben und dann erklärt Paulus noch so ein bisschen, was zu der grundsätzlichen Art und Weise des Baus in Gottes Reich, da gibt es verschiedene Aufgaben, der eine sät, der andere erntet und ganz häufig können wir Dinge ganz schlecht bewerten, ja, aus der menschlichen Perspektive, wir sind da einfach begrenzt. Und dann lese ich jetzt ab Kapitel 3, Vers 18 und leite so in diesen Abschnitt ein, der uns dann zu dieser Frage führt, wie sieht sich Paulus denn jetzt selber? Denn das war ja die brennende Frage. Die Korinther, die wollten jetzt so ein bisschen wie so eine Art Rechtfertigung, obwohl Paulus sich eigentlich nicht rechtfertigen musste. Und er fängt in Kapitel 3, Vers 18 an mit den Worten, niemand betrüge sich selbst, wenn jemand unter euch meint, weise zu sein, in diesem Zeitlauf, so werde er töricht, um weise zu werden. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List und wiederum, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. So oder deshalb rühme sich nun niemand der Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Und jetzt kommt er zu dieser spannenden Beantwortung der Frage, wer ist denn jetzt Paulus? Die hat er schon vorher in Kapitel 3 gestellt. Ja, da kann man das in Vers 4 und 5 einmal lesen, da stellt Paulus diese Frage, ja, wer ist Paulus, wer ist Apollos? Und jetzt kommt er zu dem Punkt. Und bevor jetzt der eine oder andere von euch sagt, naja, toll, jetzt will uns Philipp eine halbe Stunde erzählen, wie Paulus sich gehalten hat, was hat das mit meinem Leben zu tun? Nur einige Worte später sagt Paulus zu der Gemeinde in Korinth, ich bitte euch, seid meine Nachahmer. Das heißt, alles, was Paulus jetzt von sich selber hier sagt und wie er sich selber sieht, ist etwas, das uns zur Nachahmung gegeben wurde. Und deswegen ist es so wichtig und so wertvoll, uns einmal Gedanken darüber zu machen, ja, wie sieht Paulus sich eigentlich in seinem Dienst und wie sollten wir uns sehen in unserem Dienst? Wir reden jetzt also quasi von einem Dienstkontext und das ist auch so ein bisschen die Zielgruppe der Predigt heute. Ja, wenn du in der Gemeinde Christi tätig bist, wenn du ein Christ bist und Christus nachfolgst und du arbeitest und dienst in der Gemeinde und vielleicht hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt, ja, wie sollte ich mich jetzt eigentlich sehen als Diener Gottes in der Gemeinde? Was ist das richtige Selbstbild in so einer Situation? Wie bewerte ich mich vielleicht auch richtig? Da können wir von Paulus hier sehr viel lernen. Ich lese jetzt weiter ab Kapitel 4, Vers 1 bis 5 und dann schauen wir uns diesen Abschnitt mal an, was er uns zu sagen hat. Dafür halte man uns, das ist auch die Überschrift der Predigt, dafür halte man uns. für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen sucht man hier an den Verwaltern, dass einer für treu befunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Soweit der Text, den wir uns heute etwas näher betrachten möchten. Also, wir finden in diesem Text eigentlich die Antwort auf drei Fragen. Ich habe mal so drei Fragen mitgebracht, die ich an diesen Text hier stellen möchte. Die erste: Für wen hielt sich Paulus eigentlich? Und wir können das direkt auf unser Leben adaptieren und dann auch sagen, für wen sollten wir uns dementsprechend halten? Die zweite Frage ist: Was war der leitende Bewertungsmaßstab für Paulus? Das adaptieren wir direkt. Was sollte der leitende Bewertungsmaßstab für unser Dienst sein in der Gemeinde oder für unser Leben? Und die dritte Frage: Welche Folgen hat das unmittelbar für den Hörer oder für den Leser? Also wie sollten wir jetzt weiter damit umgehen, mit diesem Wissen? Ja, gehen wir zu der ersten Frage. Dafür halte man uns. Paulus beginnt hier, man könnte sagen, so, er lässt jetzt die Katze aus dem Sack, ja, das hat er vorher schon mal angedeutet, aber jetzt kommt's raus, ja. Wie sieht sich Paulus im Dienst für die Korinther? Und er sagt es und fasst das hier mit zwei Bildern zusammen. Für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und wir wollen uns das mal ein bisschen näher anschauen und mal anschauen, was verbirgt sich eigentlich hinter dieser Aussage. Wenn ich sage, als Diener in der Gemeinde, ich halte mich für ein Diener Christi, was sage ich eigentlich damit? Wir sind in unserer, wir sind ja in unserer Zeit, in der wir leben, haben wir quasi den glücklichen Umstand, dass es keine Sklaverei mehr gibt. Oder das ist falsch, es gibt heute mehr Sklaverei als damals, rein prozentual. Aber in unserem Land, in Barentrup, haben wir das so nicht. Ja? Also in anderen Bereichen der Welt erleben wir das tatsächlich noch sehr extrem. Muss ich das direkt korrigieren. Aber hier, wir kennen das so, aus unserem alltäglichen Kontext kennen wir das nicht wirklich. Ja, wir haben in der Regel ein Angestelltenverhältnis oder arbeiten irgendwo oder sind irgendwo sonst wie tätig, aber wir werden jetzt nicht irgendwie versklavt oder sind irgendwie leibeigene Diener. Der Begriff, den Paulus hier aber verwendet, der Diener, ist eigentlich jemand, der einem anderen gehört. Und als Diener, wenn ich ein Diener damals war in dem Haushalt eines reichen Mannes oder generell einem reichen Haushalt, dann war das jetzt nicht so, dass ich quasi sagen konnte, ja okay, Mittwochabend habe ich ein bisschen Zeit, da könnte ich was machen und vielleicht auch noch sonntags oder so, sondern ich war quasi Diener mit Lebenszeit. Das war eine Lebensaufgabe, das war eine Lebenshaltung im Endeffekt, die ich dann für diese Zeit des Dienstes eingenommen habe. Und Paulus benutzt genau diese Beschreibung, um hier sein Verhältnis klarzustellen und zu erklären, für wen er sich hält. Er hält sich für einen Diener. Wisst ihr, das ist was anderes als einer, der Dienste tut. Wir denken in unserer Zeit und in unserer, vielleicht auch in unserer Gemeindekultur ja häufig so in Dienstblöcken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man hat dann so seinen Dienstblock. Ja, zum Beispiel die Predigtvorbereitung hat eine gewisse Zeit gebraucht. Jetzt ist die Predigt und dann heute Mittags ist jetzt der Dienst vorbei. Da könnte ich sagen, so, boah, Dienst vorbei, Füße hochlegen, ich habe Feierabend. Aber die Denkweise eines Dieners ist eigentlich anders. Die Denkweise eines Dieners grenzt gar nicht ein zwischen so, jetzt fängt der Dienst an, jetzt hört der Dienst auf. Das klingt jetzt für manche von uns hier vielleicht echt gruselig, weil wir reden so viel über Work-Life-Balance und man könnte das jetzt ja auch in die Gemeinde übertragen, oder Service-Life-Balance, und naja, darf auch nicht, muss immer schön ausgeglichen sein. Aber die Denkweise eines Dieners hat das eigentlich gar nicht drin. Das ist eine vielleicht etwas beunruhigende Nachricht für den einen oder anderen. Ich möchte dich aber jetzt auch nicht aufschrecken oder so. Aber die Haltung hier von Paulus ist die eines Dieners. Da gibt es jetzt so gesehen auch nicht unbedingt Feierabend. Natürlich gibt es Ruhezeiten. Jesus sagt das zu seinen Jüngern, kommt auch mal zur Ruhe und so weiter. Ja, ihr müsst auch mal ein bisschen Pause machen. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Aber es ist nicht so sehr dieses Denken, ja, Mittwochabends oder montags oder dienstags um 16:45 fängt mein Dienst an, um 7 ist er zu Ende und dann ist Schicht im Schacht. So, ja, dann brauche ich da nicht mehr dran denken. Sondern dienen ist eine Lebenshaltung. Das ist etwas, was mich grundsätzlich in meinem Leben eigentlich mitnimmt, was jeden Bereich meines Lebens irgendwo mit beeinflusst und mit gestaltet. Aber nicht einfach nur ein Diener, ganz allgemein, sondern er ist ein Diener Christi. Er ist ein Diener unseres Heilands Gottes. Er ist ein Diener des Herrn der Herren. Christus ist der Herr, der Kyrios, der Herr aller Herren. Und Paulus sagt, sein Diener bin ich. Ich gehöre ihm. Das heißt, was er sagt, das will ich tun. Was er von mir will, daran will ich mich halten. Das mache ich. Und das ist der höchstmögliche Anspruch, den wir eigentlich haben können. Und gleichzeitig aber auch einer, der gar nicht, wo wir gar nicht so viel von Erhabenheit reden, sondern was hat Christus selbst gemacht? Wie hat Christus seinen Dienst gemacht? Christus ist runtergekommen auf die Erde. Er ist ein Knecht geworden. Er ist der Tiefste der Tiefen geworden, um uns zu dienen. So hat Christus gedient. Dieses Vorbild hat er uns gegeben. Das heißt, wenn wir also, so wie Paulus auch sagen, ja, ich will ein Diener Christi sein, man soll mich dafür halten, dann ist das eine Aussage, die wir gut überdenken müssen, liebe Zuhörer, liebe Geschwister, liebe Gäste, die ihr hier heute hier seid. Wenn ihr sagen wollt, ich bin ein Diener Christi, denkt, bitte überlegt das gut. Jesus selbst sagt, als er zur Nachfolge aufruft, wer einen Turm baut, der überschlage die Kosten und berechne das gut. Das ist nicht ohne. Ja? Diener Christi ist eine Lebensaufgabe, da gibt es nicht jetzt Startzeit und Feierabend in dem Sinne, sondern das prägt mein ganzes Leben durch und durch. Das ist also dieser Aspekt der Durchgängigkeit, der hier mit dieser Beschreibung eigentlich klar gemacht wird. Das, so soll man mich sehen, ein Diener. Das ist harter Tobak. Also ich persönlich finde das sehr schwer. Es ist viel einfacher zu sagen, ich habe einen Dienst, der fängt um 7 an, der hört um 9 auf und dann habe ich Feierabend. Aber wenn ich sage, ich bin ein Diener, das ist wesentlich schwieriger. Aber das ist nicht das Einzige. Er sagt, ein Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das ist der zweite Aspekt, der hier beleuchtet wird, über sein Selbstbild, wenn man so möchte. Ja, sein Selbstbild in Bezug auf seinen Dienst. Ein Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ich weiß nicht, an wen ihr denkt, wenn ihr an einen Verwalter denkt, aber bei mir kommt immer eine Person sofort so in den Kopf. Ich glaube, das geht vielen ähnlich. Ich denke immer sofort an Josef. Wenn ich so von einem guten Verwalter rede, dann kommt bei mir immer sofort das Bild von diese Person Josef so in den Kopf. Ja? Josef ist auch ein wunderbares Bild in seinem Dienst für den Dienst Christi. Also auch Christus ist der perfekte Verwalter. Auch darin ist Christus wieder das vollkommene Vorbild. Aber wenn wir mal ein bisschen zurückgehen zu Josef und mal schauen, wie hat Josef als Verwalter gearbeitet, dann sehen wir bei Josef sehr gut, was ein Verwalter, einen guten Verwalter ausmacht. Schaut mal, Josef hat ab dem Zeitpunkt, wo er aus seinem Elternhaus gerissen wurde, war er immer wieder Verwalter in 3 verschiedenen Stellen. Er war Verwalter bei Potiphar. Und was sagt uns das Wort? Er war derjenige, der über Potiphars Besitz verwaltete und es passierte nichts in Potiphars Haus, ohne dass Josef das wusste. Aber eigentlich ist das ja suspekt, ja? Also Josef muss alles machen, aber nichts gehört ihm. Das ist eigentlich ungerecht. Aber das ist das Wesen eines Verwalters, ja? Also er macht das und es gehört ihm aber nicht. Und dann geht es weiter. Er kommt ins Gefängnis, nachdem er Treue bewiesen hat, also total ungerecht eigentlich. Und selbst im Gefängnis segnet Gott sein Leben, sein Wirken und auch dort wird er zum Verwalter. Und der Gefängnisangestellte, der Hauptwärter, der muss wieder nichts machen. Also schon wieder eigentlich ungerecht, weil eigentlich ist das ja sein Job, die Leute zu füttern und auf alles aufzupassen. Jetzt macht Josef das. Er ist schon wieder ein Verwalter und wie macht er das? Auch dort macht er das wieder sehr, sehr gut. Im Sinne Gottes, er ist Gott treu und er hat die ganze Zeit diesen Fokus, er will Gott treu sein. Und was passiert dann? Er wird berufen vom Pharao, ja, und Gott tut ein großes Wunder, gibt Josef die Kraft, den Traum des Pharaos zu deuten. Und was passiert? Josef wird wieder ein Verwalter beim Pharao. Und er verwaltet das größte Reich der Welt damals und nur noch der Pharao war über ihm. Und wenn man sich so anguckt, was Josef gemacht hat, dann fragt man sich zu Recht, was hat denn der Pharao dann noch gemacht? Klingt irgendwie so ein bisschen, wieder ein bisschen ungerecht, aber das Wort ungerecht passt hier nicht. Es zeigt einfach nur sehr schön, was ein Verwalter tut oder wie die Aufgabe eines Verwalters aussieht. Er verwaltet etwas, das eigentlich nicht seins ist, aber er arbeitet so gut daran, dass er es groß macht, dass er es wertvoll macht, dass er es vermehrt. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, wie sollen wir denn Verwalter für Gott sein? Wir können doch nichts von dem, was Gott hat, irgendwie noch besser machen. Das ist auch so. Wir können Gottes Werk, das ist vollkommen, das können wir nicht vollkommener machen durch unseren kleinen Dienst. Aber Gott möchte uns als Verwalter gebrauchen, um diese frohe Botschaft der Rettung, das verbirgt sich hinter diesem Geheimnis, ja, das Geheimnis Gottes Weisheit, verborgen in einem Geheimnis, das ist die Botschaft der Rettung, Christus in uns, das soll verteilt werden. Und ein guter Verwalter sorgt dafür, dass es gut verteilt wird. Das bleibt nicht nur in unserem Wohnzimmer, sondern das geht raus. Das geht zu den Nachbarn, das geht zu den Kollegen, zu den Freunden. Und dort, wo wir sind, da verwalten wir dieses Geheimnis gut und sorgen dafür, dass möglichst alle Menschen es bekommen. Denn das ist ja das, was der Herr, unser Gott, will. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Also sind wir als seine Verwalter in der Pflicht, das auch zu verteilen und weiterzugeben. Also diese zwei Aspekte können wir hier im ersten Punkt festhalten. Wir sind Diener Christi, oder dafür soll man uns halten, für Diener Christi, also mit unserem ganzen Leben, ganz hingegeben für unseren Herrn. Und wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und als gute Verwalter wollen wir das, was Gott gehört, diese wunderbare Gnade, die er den Menschen geben möchte, die sollen wir weitergeben. Ja, das ist kein Gut, das wir zur Erhaltung des Selbstzweckes bekommen haben. Halten wir das schon mal fest. Jetzt geht Paulus weiter und sagt, im Übrigen sucht man hier an dem Verwalter, dass einer für treu befunden werde. Das ist jetzt das Qualitätsmerkmal des Verwalters. Also es ist nicht nur irgendein Verwalter, sondern ein treuer Verwalter. Ich bin echt froh und dankbar, dass Paulus das hier so betont. Und ich glaube nicht, dass das nur ein Problem in unserer heutigen Zeit ist. Aber wir beobachten das gerade heute in unserer Zeit, ja, dass das höchste Gut eigentlich die Flexibilität ist. Heute sage ich zu und falls ich 10 Minuten vorher doch nicht kann, kann ich ja immer noch absagen. Und heute ist das noch einfacher als früher. Wenn ich damals etwas zugesagt habe und gesagt habe, pass auf, ich komme dich in einem Monat besuchen und weil ich mit der Kutsche anreisen muss, wird das Ganze sehr lange dauern, ich bleibe dann 3 Tage. Dann musste ich das machen, da gab es kein Wenn und Aber, weil ich konnte ja nicht per WhatsApp absagen. Heute geht das so einfach, ich kann einen Dienst zusagen und ich sage einfach kurz vorher wieder ab. Aber das ist nicht das, was wir tun sollen, sondern wir wollen treu sein und auch in unserem Dienst der Verwaltung wollen wir Treue walten lassen. Und das ist etwas, was bei einem Verwalter gesucht wird. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Das ist ein total uncooles Qualitätsmerkmal, weil heute in unserer Zeit geht es ja immer um Größe, um Macht, um Prunk, um Geld und Erfolg. Daran wollen wir mal alles messen und Paulus sagt, nee, Treue. Treue. Es geht um Treue. Nicht heute so und morgen anders. Sondern ein Mann, ein Wort, es gibt so ein Sprichwort, ja, das dürfen die Schwestern aber genauso für sich auch anwenden. Also wenn wir etwas sagen, dann sollen wir das auch machen, dann sollen wir dazu stehen. Natürlich, also wenn es gut ist, ja, also wenn ich etwas gesagt habe, ich stelle fest, oh, das war schlecht, muss ich das korrigieren. Aber wenn ich etwas zusage, dann halte ich mich daran, das ist Treue. Und dieser Punkt, wenn man über ein Qualitätsmerkmal spricht, da ist man schon ganz nah bei diesem Thema Bewertung. Und Paulus ist jetzt auch schon bei diesem Thema, weil da könnte man sich jetzt ja direkt die Frage stellen, okay Paulus, jetzt sprichst du schon über deine Qualitäten oder generell vielleicht nicht über deine, aber ganz allgemein über Qualitäten. So, wir haben dich ja auch bewertet. Wir haben ja alle Apostel bewertet. Wir haben Petrus bewertet und Apollos und Paulus und Christus, also Christus in dem gewissen Maß und haben uns dann dementsprechend sortiert und gruppiert und uns in ordentlichen Wortgefechten gezofft. Und da sagt Paulus was ganz, ganz Interessantes und er beantwortet im Endeffekt die Frage, was ist denn jetzt mein leitender Bewertungsmaßstab? Wenn wir im Dienst stehen, wenn wir im Dienst für den Herrn leben und wir haben gerade festgestellt, das ist jetzt ja nicht nur so ein kurzes Ereignis in der Woche oder so, sondern das ist eigentlich unsere Lebensaufgabe, welchen Bewertungsmaßstab ziehen wir denn jetzt hier heran, um zu sagen, ja, ist das jetzt gut oder nicht gut? Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, damals wurden die Briefe ja in der Gemeinde vorgelesen, also stellen wir uns mal vor, jetzt würde hier die Gemeinde in Korinth sitzen, einer kriegt den Brief von Paulus, eine lange Schriftrolle, weil das sind einige Kapitel, also viel zu lesen und er liest. Und bis jetzt haben die Korinther schon einiges gehört, was schwer zu verdauen ist, vielleicht haben sie auch zwischendurch eine Pause gemacht, weil wenn man sagt, ihr seid fleischlich, das hört sich natürlich nicht so gut an. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was wird Paulus jetzt noch weiter sagen, ja, wir haben ihn jetzt schon bewertet. Und das muss sehr konsternierend gewesen sein, was jetzt hier in Vers 3 kommt. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tag beurteilt werde. Na toll, wozu die ganze Zofferei? Mir ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Hier gibt uns Paulus einen tiefen Einblick in den Bewertungsmaßstab, den er an sein Leben setzt. Die Situation ist wie folgt. Eine Gemeinde, wo fleischliche Christen Bewertungen angestellt haben über einen Diener in der Gemeinde, über Paulus, kriegt jetzt gehört, dieses Urteil ist eigentlich wertlos. Dieses Urteil, was eigentlich fleischlich fundiert ist, das ist eigentlich wertlos. Vielleicht nicht ganz wertlos, aber es ist das Geringste in der Reihenfolge. Also zuerst kommen andere Sachen, die sind wichtiger. Das hier hat den geringsten Wert. Und wenn wir das jetzt auf unser Leben beziehen und uns fragen, ja, was ist denn unser leitender Bewertungsmaßstab, dann habe ich auch bei mir festgestellt, oh, da gab es viele Situationen, wo ich das nicht genau so sagen konnte. Wie oft bewerten wir eine Sache, die wir tun, auch im Dienst für den Herrn, an menschlichen Maßstäben? Habt ihr euch schon mal gefragt, woran ihr eine gute Predigt bewertet? Die Korinther haben sich das auch gefragt. Die haben dann gesagt, Paulus, der kann nicht gut predigen. Ja, die Rede ist schwach. Aber war sie das wirklich? Woran bewerten wir etwas? Und das kann sowohl in die positive als auch in die negative Richtung total falsch ausgehen. Ja, da könnte ich sagen, eine Predigt ist richtig super, wenn wir uns alle vor Lachen gebogen haben und der Prediger einen Witz nach dem anderen erzählt hat. Oder perfekte Rhetorik gemacht hat. Das ist alles schön und gut, wobei das mit den Witzen in Klammern gesetzt, ja, es soll ja um das Wort Gottes gehen. Aber auch in die andere Richtung können wir da voll vom Pferd fallen. Wir sagen, oh, der hat die ganze Zeit nur so eintönig geredet und null Betonung und so. Das ist immer eine sehr fleischliche Perspektive, eine sehr irdische Perspektive von einer Sache. Das kann auch sehr schnell im eigenen Leben passieren, ja? Was den persönlichen Einsatz und die Einsatzbereitschaft trifft. Ach, mein Wohnzimmer eignet sich nicht für Gastfreundschaft. Das entspricht nicht den neuesten Instagram-Standards. Kann auch passieren. Ist doch völlig egal. Bei guter Gemeinschaft geht es Gott doch nicht darum, wie dein Sofa aussieht, sondern über was ihr redet und ob ihr ermutigt und gestärkt wieder nach Hause geht. Oder die Aktionen in der Gemeinde. Ach, es ist keiner gekommen. Oder oh, es sind voll viele gekommen. Das war voll die gute Aktion. Bewertet Gott das daran, wie viele Leute gekommen sind? Oder an den Inhalten? Paulus sagt hier, pass auf, es gibt einen irdischen, einen fleischlichen Maßstab. Den gibt es auch. Das müssen wir einfach hinnehmen. Das ist so. Wir sind ja auch Menschen. Wir beurteilen Dinge, wenn wir sie sehen, ganz automatisch. Aber das darf nicht der leitende Maßstab für die Bewertung des Dienstes sein, meines oder anderen Diensten, oder auch nicht für die Verurteilung oder für die Zusage oder Absage, sondern der mich beurteilt, ist der Herr. Selbst das eigene Urteil über sich selbst stellt Paulus in den Hintergrund und sagt, schaut mal, euer Urteil, das ist für mich das Unwichtigste. Mein eigenes Urteil sagt mir, ich bin mir keiner Schuldigkeit im Sinne des Dienstes bewusst. Das geht hier nicht darum, dass Paulus sich für fehlerlos hielt. Ja? Der Kontext ist der Dienst in der Gemeinde. Und in diesem Kontext sagt Paulus, da bin ich mir keinem Unrecht bewusst. Ich glaube, ich habe gut gedient. Aber selbst das rechtfertigt mich nicht, sondern der mich beurteilt, der meinen Dienst, der mein Leben beurteilt, das ist Gott. Und das ist meine Ausrichtung Nummer eins. Und das möchte ich auch so auf unser Leben, auf mein Leben zuerst, aber ich möchte euch wünschen, dass ihr das auch tut, dass wir das auf unser Leben beziehen und uns sagen, unser Bewertungsmaßstab ist der Bewertungsmaßstab Gottes. Wenn ich eine Sache tue und mich frage, war das jetzt gut oder nicht, dann soll das nicht ein irdischer Maßstab entscheiden, sondern soll das ein göttlicher Maßstab entscheiden. War das in den Augen Gottes etwas Gutes? Hat das dazu beigetragen, dass Menschen näher zu Christus gekommen sind? Habe ich in Liebe gehandelt? Paulus erklärt später im Kapitel 13, sagt er, ich könnte mit Engelszungen reden, ich könnte mein ganzes Hab und Gut spenden, ich könnte Wunderwerke vollbringen, wenn ich keine Liebe habe, ist das völlig wertlos. Das ist der Maßstab Gottes. Der ist ganz häufig ganz anders, als wir das so intuitiv im Kopf haben. Und das sollten wir, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, das sollten wir im Sinn behalten, wenn wir im Reich Gottes dienen und wenn wir uns auch für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes halten wollen, so wie Paulus das tat. Dann lasst uns den Bewertungsmaßstab Gottes an erster Stelle stellen und immer daran denken, er ist unser Belohner. Das ist ein sehr unüblicher Name für Gott, weil wir das sonst ja nie so sagen. Wir sagen Heiland und Erlöser und Retter. Aber wisst ihr was? Ganz am Ende sagt Paulus, dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Gott ist auch der Belohner. Das sind nicht Menschen, das ist Gott. Wir erwarten, wenn wir dienen, kein Lob von Menschen. Also es ist sehr gut, wenn wir es bekommen, es ist schön, es kann ermutigend sein. Aber das darf nicht der Maßstab sein, sondern wir erwarten es von Gott. Und das ist der letzte Abschnitt. Wie sollen wir denn jetzt quasi mit diesem Wissen umgehen? Und da sagt Paulus und richtet jetzt den Blick so ein bisschen von sich weg auf die Gemeinde in Korinth und sagt, urteilt nun oder so urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Wisst ihr, wir Menschen wissen das Allermeiste nicht. Und je schneller wir das begreifen, umso eher kommen wir dem biblischen Maßstab von Weisheit näher. Ich habe bewusst den Abschnitt vorher gelesen. Warum? Paulus sagt in diesem Abschnitt vorher, er gibt einen Einblick darin, wie man eigentlich, ja, wie man der Weisheit Gottes näher kommt oder dahin kommt. Und er sagt, niemand betrüge sich selbst, wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in diesem Zeitlauf, so werde er töricht, um weise zu werden. Soll das jetzt heißen, wir machen jedes Mal eine, keine Ahnung, wir machen, bestellen verschiedene, verschiedene Möglichkeiten nebeneinander und dann gucken wir, was ist denn die schlechteste, ja, für die entscheiden wir uns. Nein, das ist damit natürlich nicht gemeint. Was damit gemeint ist, ist, dass wir akzeptieren müssen, dass wir eigentlich sehr wenig wissen. Und das ist der erste Schritt dahin, weise zu werden in den Augen Gottes. Denn nur dann werden wir bereitfähig sein, auch Belehrung anzunehmen, Ermahnung anzunehmen. Studiert das mal im Buch der Sprüche. Der Begriff Weisheit kommt fast immer im Kontext mit Erziehung, Ermahnung vor. Das ist sehr interessant, weil das in den Augen Gottes unzertrennlich zusammengehört. Wir sind Menschen und wir wissen so wenig. Und je eher wir das begreifen, wie wenig wir wissen, umso besser ist das. Und umso eher können wir weise werden. Und deswegen sollten wir auch eine Beurteilung von der Dienstqualität anderer Menschen oder von dem Dienstleben anderer Menschen, wie gesagt, wir sind in diesem Kontext, sie sollten wir nicht voreilig treffen, ja, nicht irgendetwas vor der Zeit, denn Gott ist der Einzige, der die Herzen kennt, er kennt das Verborgene und er wird alles ans Licht bringen. Nochmal kurz, auch hier Kontext, es geht hier natürlich nicht um gelebte Sünde, die offensichtlich wird. Ein Kapitel später macht Paulus das unmissverständlich klar. Natürlich, ja. Wenn es hier um Sünde geht, die wird sichtbar, natürlich muss das angesprochen werden, gar keine Frage. Aber wenn wir in einem Kontext unterwegs sind und wir wissen einfach nicht, naja, was verbirgt sich dahinter? Was war jetzt die Intention von diesem Dienst, von dieser Aufgabe, von seinem Leben? Was sind so seine Gedanken? Ja, dann können wir auch kein Urteil darüber fällen. Dann überlassen wir das Urteilen hier Gott. Und er wird alles ans Licht bringen und auch jeden verborgenen Gedanken offenbaren. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Und hier schließt sich dieser Kreis wieder. Das ist die ganze Ausrichtung, die in diesem Selbstverständnis zählt. Wenn ich mich frage, für wen halte ich mich, dann muss ich am Ende immer zu diesem Punkt kommen, zu sagen, ja, am Ende will ich ein Diener Christi sein, ein Verwalter der Geheimnisse Gottes, mit diesem ganzen Fokus auf den Herrn. Denn er wird mein Leben am Ende bewerten und belohnen. Ja. Lasst uns also hier von Paulus lernen, er ist ein gutes Vorbild. Lasst uns als Diener leben, mit ganzer Hingabe für unseren Herrn, der alles für uns gegeben hat. Lasst uns treue Verwalter sein der Geheimnisse Gottes und diese rettende Botschaft nicht einfach schön konservieren, sondern weitergeben, dass sie wächst, dass sie vervielfältigt wird, dass eine Vermehrung stattfindet. Lasst uns auch nicht für irdische Gefälligkeit dienen, das nicht im Fokus haben, sondern lasst uns immer Gott und seinen Willen, seinen Wunsch, das, was er möchte, im Fokus haben. Ja, dass wir nicht richten, wenn es um dienstliche Angelegenheiten geht, wo wir einfach keine Informationen haben. Das brauchen wir nicht. Das ist auch ein bisschen befreiend, oder nicht? Ja, wir brauchen das nicht. Doch schön, Gott wird das machen. Das ist gut zu wissen. Also lasst uns mit diesem Gedanken froh und munter unseren Dienst tun. Die Predigt heute war eher so für den Christen, der in der Gemeinde lebt. Und ich hoffe, dass sie wirklich euch als Ermutigung euch als Ermutigung dienen kann und dass sie uns alle näher dahin bringt, Christus mehr und aufopferungsvoller zu dienen. Ja, dass unser Gott groß gemacht wird. Darum geht es. Amen.